Radio Prag Nachrichten.
Die Regierungschefs der Visegrad-Staaten verurteilen Timoschenkos Inhaftierung. Nečas und Orbán kritisieren die Schuldenkrise in der EU. In Prag wurde eine Plattform für das Gedächtnis und das Gewissen Europas gegründet. Die Regierungschefs der Visegrad-Länder haben die Inhaftierung der ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko verurteilt. Der Abschluss eines Assoziierungsabkommens mit der Ukraine sei ausgeschlossen, solange Timoschenko in Haft bleibe, sagte der tschechische Premier Petr Nečas am Freitag nach einem informellen Treffen im Rahmen der Visegrad-Gruppe in Prag. Das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit der Ukraine sollte nach ursprünglichen Plänen bis Ende des Jahres geschlossen werden. Die tschechische Regierung wird keinen Termin für die Euro-Einführung festlegen. Das sagte der tschechische Premier Petr Nečas am Freitag nach dem Treffen der Regierungschefs Polens, Ungarns und Tschechiens in Prag. Mit scharfen Worten kritisierte Nečas die Entwicklung der europäischen Schuldenkrise. Das Projekt der Gemeinschaftswährung habe sich von einer Monetärunion zu einer Transfer- und Schuldenunion gewandelt, sagte der tschechische Premier. Eine tiefere Integration könne die jetzigen Probleme der Eurozone nicht lösen, so Nečas. Seine Meinung über die Situation in der Eurozone stimmte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zu. Der polnische Premier Donald Tusk erklärte, das polnische Kabinett sei am Beitritt zur Eurozone interessiert, sobald Polen die Maastricht-Kriterien erfüllen wird. Die Regierungschefs der Visegrad-Staaten unterstützen während ihres Prager Treffens zudem die weitere Nutzung der Atomenergie. Eine europaweite Plattform soll die Aufarbeitung der Geschichte der totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts vorantreiben. Die Vertreter europäischer historischer Institute haben den Gründungsvertrag im Beisein der Ministerpräsidenten von Tschechien, Polen und Ungarn am Freitag in Prag unterzeichnet. Aus Deutschland reiste der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn zu dem Festakt an. Am Mahnmal für die Opfer des Kommunismus auf der Prager Kleinseite legten die Unterzeichner einen Kranz nieder. Die neue Plattform für das Gedächtnis und das Gewissen Europas soll das Studium und die Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit auf europäischer Ebene koordinieren. Die Plattform wird ihr Hauptbüro im Prager Institut für das Studium totalitärer Regime haben. An ihrer Arbeit werden sich 19 Institutionen aus 13 europäischen Ländern beteiligen. Die in Tschechien lebenden Roma wollen eine gesamtstaatliche Organisation gründen. Sie soll die Roma bei den Verhandlungen mit der Regierung, dem Parlament, den Kreisverwaltungen und anderen Institutionen vertreten. Auf einer Konferenz in Brünn haben ihre Teilnehmer am Freitag ein Vorbereitungskomitee errichtet, das das Statut der Vereinigung ausarbeiten soll. Die tschechische Tennisspielerin Lucia Šafářová hat beim internationalen WTA-Turnier in Linz das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale siegte sie am Freitag über Rumänin Zorana Kirstea mit 7:5 und 6:2. Im Achtelfinale gewann Šafářová am Donnerstag über die Italienerin Alberta Briante mit 6:4 und 6:2. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend heiter, nur im Nordosten des Landes bewölkt mit gelegentlichen Schauern. In den 800 Meter Lagen ist Schneefall möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm gehen wir wieder einmal auf Reisen. Diesmal aber liegt unser Reiseziel nicht allzu weit von Prag entfernt. Es ist die mittelböhmische Stadt Níšek pod Brdy. Was es dort zu entdecken gibt, verraten wir Ihnen in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Zum Beginn der Sendung aber senden wir erneut das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Edward Beneš im Fadenkreuz. Renommierte Historiker setzten sich bei einer Konferenz in Prag vom wissenschaftlichen Ansatz her mit den umstrittenen tschechoslowakischen Ex-Politiker auseinander. Näheres dazu erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und auf nach Berlin. Mehrere tschechische Stipendiaten erhalten erneut die Möglichkeit, in Deutschland ein Praktikum zu machen. Alles weitere dazu sagen wir Ihnen in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Historikerprominenz versammelte sich diese Woche im Prager Goethe-Institut. Am Donnerstag und Freitag fand dort eine internationale Konferenz zu Edvard Beneš statt. Der bekannte und umstrittene Politiker der Tschechoslowakei, mit vielen guten und schlechten Attributen durch Tschechen und Deutsche bedacht, ist eine Person, an der sich Generationen abgearbeitet haben. Die Konferenz wollte eine Bestandsaufnahme der bisherigen Forschung leisten und den Umgang mit der Person auf die wissenschaftliche Ebene stellen. Näheres dazu jetzt von Marco Zimmermann.
Der Applaus gilt dem Vortrag von Detlef Brandes, einem der renommierten Historiker, die den Weg aus Deutschland, Österreich, Großbritannien und natürlich aus Tschechien nach Prag gefunden haben. Gesprochen wurde im Goethe-Institut über den ehemaligen Außenminister und Staatspräsidenten Edvard Beneš. Uta Konrad hat die internationale Tagung organisiert.
Die Ursprünge dieser Tagung reichen ziemlich weit zurück. Es ist auch ein Teil eines Forschungsprojektes, welches wir an dem Masaryk-Institut haben, ein Forschungsprojekt zum Thema Edvard Beneš, Deutschland und die Deutschen. Die Konferenz soll von ungefähr in den 20er Jahren beginnen, also mit dem Beginn von Beneš' außenpolitischen bzw. politischen Tätigkeit beginnen und bis zu den heutigen Tagen geführt werden.
Das Programm der Konferenz war breit und ausführlich. Unter anderem wurde über Beneš in der Wahrnehmung deutscher Diplomaten, Beneš und die deutschen Sozialdemokraten im Exil und seine Wahrnehmung nach 1989 gesprochen. Beneš ist in Deutschland ein Begriff vor allem als Namensgeber für die Dekrete, die er nach dem Zweiten Weltkrieg als Präsident erlassen hat. In Deutschland werden sie generell unter dem Begriff Beneš-Dekrete diskutiert und waren sogar einmal ein Grund für eine Klage gegen den Beitritt Tschechiens zur EU. Allerdings befassen sich nur 8 von insgesamt 143 dieser Dekrete mit der Aussiedlung der Deutschen und sie wurden nicht ausschließlich von Beneš verfasst und erlassen, sondern von der gesamten tschechoslowakischen Exilregierung. Auf tschechischer Seite reichen die Wertungen vom größten Staatsmann des Landes bis hin zum Bild eines Mannes, der den Kommunisten die Machtübernahme ermöglicht hat. Solchen Mythen, Dämonisierungen und verklärten Wahrnehmungen möchte die Konferenz entgegentreten und die Person Beneš auf den Boden wissenschaftlicher Forschung verorten. Uta Konrad sieht die Zeit dafür gekommen.
Ich bin eher überzeugt, dass dieses Thema wirklich schon zur Geschichte gehört. Und das heißt aber auch, dass dieses Thema von den Historikern selbst vielleicht ruhig erforscht, wahrgenommen sein kann. Also es wird langsam oder vielleicht nicht so langsam, vielleicht schnell, ist dieses Thema und wird dieses Thema historisiert, also zu einem normalen Gegenstand der historischen Forschung geworden.
Den Weg von einer politisierenden und verklärenden Wahrnehmung hin zu einer wissenschaftlichen Deutung geht man auch in München. René Küpper, Projektmitarbeiter am Collegium Carolinum, erklärt, wie es zur Zusammenarbeit kam.
Das Collegium Carolinum in München hat eben ein dort angesiedeltes DFG-Projekt über Edvard Beneš und die Minderheiten in der Zwischenkriegszeit. Von daher bot es sich an, diese Forschungen zu bündeln und das auch etwas zu verbreitern, indem man andere, weitere internationale Forscher hinzuzieht.
Nach dem ersten Tag zeigten sich dann auch alle Teilnehmer zufrieden. Die Konferenz und der geplante Tagungsband werden den Forschungsstand bündeln und eine fundierte Diskussion über Edvard Beneš und sein Wirken ermöglichen.
Das war ein Beitrag von Marco Zimmermann zur Prager Historikerkonferenz über den ehemaligen Politiker Edvard Beneš. Mehr zu dieser Konferenz werden Sie in einem unserer nächsten Geschichtskapitel hören. Wir verlassen aber nun die tschechische Hauptstadt und machen rund 400 Kilometer nördlich Station in der deutschen Bundeshauptstadt in Berlin. Sie kommen aus 28 Ländern, auch aus Tschechien. Insgesamt sind es 120 Stipendiaten, die für ein knappes halbes Jahr nach Berlin reisen. Im Deutschen Bundestag machen sie dort ein Praktikum. In dieser Woche wurden die Stipendiaten aus Tschechien ausgewählt und von Bartholomäus Kalb in der deutschen Botschaft in Prag empfangen. Kalb ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die CSU. Frederike Völlmer hat mit ihm und den Stipendiaten gesprochen.
Eine knappe halbe Stunde hat das Auswahlverfahren gedauert. Dann stand fest, welche 5 Bewerber aus Tschechien das Stipendium bekommen würden. Immerhin, es gab in dieser Runde fast 10-mal so viele Interessenten. Warum sie ihr Praktikum unbedingt in der Politik machen wollen, wurden die Bewerber zum Beispiel gefragt. Und warum wollen sie ausgerechnet nach Deutschland?
Eigentlich studiere ich ja internationale Beziehungen. Und da ist es ein sehr logischer Schritt, auch einfach diesen Weg zu gehen, da ich mich sehr mit deutsch-tschechischen Beziehungen auch auseinandersetze, dieses Thema sehr interessant finde und auch für die Tschechische Republik es als sehr wichtig empfinde, dass auch die Beziehungen mit Deutschland noch vertieft werden.
Das ist Christina Kowarschikova. Sie hat, bis sie 9 Jahre alt war, mit ihren Eltern in München gelebt. In Berlin war sie dagegen noch nie. Was sie in der deutschen Hauptstadt erwartet, weiß sie deswegen noch nicht so genau.
Ich bin schon sehr neugierig, aber ich habe also sehr viel Gutes über die Stadt gehört. Eine wunderschöne Stadt mit einem sehr intensiven Kulturleben, Partyleben. Also ich freue mich schon sehr.
Mit welcher oder welchem Abgeordneten sie zusammenarbeiten wird, auch das ist noch offen. Vielleicht wird es Bartholomäus Kalb. Aber selbst wenn nicht, begegnen wird Christine ihm wahrscheinlich sowieso. Bartholomäus Kalbs Wahlkreis liegt nämlich nahe der tschechischen Grenze in Freyung-Grafenau. Er fühlt sich den tschechischen Stipendiaten deswegen besonders verpflichtet.
Ich kümmere mich gerne und in besonderer Weise um die Stipendiaten aus der Tschechischen Republik und aus der Slowakei, weil es mir und vielen Freunden von uns immer ein wichtiges Anliegen war, insbesondere eine gute Nachbarschaft zu pflegen und womöglich noch zu verbessern. Dass wir uns mal zum Kaffee treffen oder zum längeren Gespräch treffen, das gehört dann auch dazu.
Zuletzt hatte Bartholomäus Kalb zum Beispiel eine Stipendiatin aus Amerika. An die tschechischen Stipendiaten erinnert sich Kalb aber besonders gerne.
Was sie auszeichnet ist, sie sind sehr, sehr offen für alles, was sie in Berlin oder beziehungsweise früher in Bonn an Erfahrung, an zusätzlichen Erkenntnissen gewonnen haben. Ich habe schon den Eindruck, dass die tschechischen Stipendiaten, die wir auswählen, sehr zielorientiert und sehr interessiert und eine Freude, wenn man so jemanden im Büro hat, ist dann wirklich auch eine Entlastung.
Eine dieser Stipendiatinnen aus Tschechien ist Vladmira Valentova. Sie ist gleichzeitig eine der ersten, die Anfang der 90er für das Stipendiatenprogramm ausgewählt wurde. Heute arbeitet sie in einem ganz anderen Bereich, der Pharmaindustrie. Trotzdem, sagt sie, hat ihr das Stipendium für ihre Karriere viel gebracht.
Also ich muss sagen, es war toll. Es waren viele neue Kenntnisse. Es war für mich sehr, sehr interessant, auch die Arbeit im Büro, weil ich war das erste Mal im Regierungsviertel. Ich hatte keine Kenntnisse, wie geht das in der Praxis. Und ich hatte Gelegenheit, alles zu sehen. Und das war für mich sehr, sehr interessant.
Übrigens, in Tschechien sind es meistens Frauen, die sich für das Stipendium bewerben. In der aktuellen Runde gibt es nur 2 Männer. Aber wer weiß, vielleicht sieht es in der nächsten Bewerberrunde schon ganz anders aus.
Friederike Völlmer berichtete über die Stipendiaten aus Tschechien, die schon bald ein Praktikum in Berlin machen dürfen. Und mit diesem Beitrag ist unser Tagesecho für heute auch schon wieder beendet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. In dieser Lektion hat Markéta Kachlíková für Sie einmal wichtige Begriffe zusammengestellt für den Fall, wenn Sie auch ein Auge auf die derzeit heiß diskutierten tschechischen Staatsanleihen geworfen haben. Mit Ihrem Studio liest Martina Schneibergova.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die staatlichen Schuldverschreibungen,
Staatendluhopisse,
die die tschechische Regierung kürzlich für Bürger angeboten hat, sind auf unerwartet hohe Nachfrage getroffen. Die erste Probeemission ist bereits ausverkauft, eine weitere Emission ist aber für das kommende Jahr geplant. Und da diese Wertpapiere,
Cennepapiere,
nicht nur von tschechischen Bürgern, sondern auch von Ausländern gekauft werden können, wollen wir im heutigen Sprachkurs ein paar Wörter lernen, die sich dabei brauchen lassen. Staatsanleihen,
Staatendluhopisy,
sind auch für die normalen Bürger eine Möglichkeit, seine Ersparnisse,
úspory,
zu investieren.
Investovat.
Eine tschechische Staatsanleihe hat den Nominalwert,
nominální hodnota,
von 1 Krone. Interessenten müssen jedoch ein Paket im Mindestwert von 1000 Kronen bestellen. Angeboten werden zurzeit 3 Arten der Laufzeit. Die kürzeste ist die einjährige Anleihe,
jednoroční půjčka,
die einen Zinsertrag,
výnos,
von 2% garantiert. Bei der längsten mit einer Laufzeit,
doba splatnosti,
von 5 Jahren erhöht sich schrittweise der Zinssatz.
Úroková sazba.
Und die Zinsen,
Úroky,
werden jedes Jahr gut geschrieben. Der Zinsertrag liegt dann im Durchschnitt bei 3,09%. Als kostenloses Service angeboten werden dabei die Kontoeröffnung,
založení účtu,
Führung,
vedení
und Kündigung,
zrušení.
Der tschechische Staat gilt als zuverlässiger Schuldner,
spolehlivý dlužník.
Deswegen handelt es sich bei den Anleihen laut Finanzexperten auch für Normalbürger um eine günstige Investitionsmöglichkeit.
Investiční možnost.
Sollten Sie sich entscheiden, auch tschechische Staatsanleihen zu beantragen, dann kennen Sie nun bereits das nötige Vokabular. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Und nun zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Das mittelböhmische Städtchen Míšek pod Brdy liegt etwa 30 Kilometer südlich vom Prager Stadtzentrum entfernt. Das Städtchen mit seinen 4.500 Einwohnern ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen durch die bewaldete Landschaft der Hügelkette Brdy. Die Dominante der Stadt ist das klassizistische Schloss, das inmitten eines Parks unweit des Marktplatzes steht. Während des Kommunismus ist der Großteil des Schlossmobiliars geplündert worden. Den einstigen Adelssitz nutzte damals das Innenministerium vor allem für die Aufbewahrung von Archivmaterialien. Erst im Jahr 2000 begann man allmählich, das Schloss instand zu setzen und es auf der Basis historischer Dokumente wieder einzurichten. Das staatliche Denkmalschutzamt öffnete das Areal für die Öffentlichkeit und die Besucher können sich nun eine Vorstellung vom Leben des Adels zu Beginn des 20. Jahrhunderts machen. Nach Míšek pod Brdy lädt sie Martina Schneibergova im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Mitte des 14. Jahrhunderts wurde Míšek das erste Mal erwähnt. 1355 stand anstelle des heutigen Schlosses eine unbedeutende kleine Jagdburg. Míšek wurde jedoch in das von Karl dem IV. Entworfene Gesetzbuch Majestas Karolina eingetragen. Ende des 15. Jahrhunderts kaufte Jan Vratislav z Mitrovic diese Burg. Im Besitz der Herren von Mitrovic blieb sie 160 Jahre lang. Sie ließen sie in ein Renaissance-Schloss umwandeln. Dieses Schloss wurde 1639 durch das schwedische Heer von General Banner ausgeplündert und teilweise niedergebrannt. Das verwüstete Herrengut kaufte 1655 Servatius Engel von Engelsfluss. Anstelle des niedergebrannten adeligen Sitzes ließ er ein großes Barockschloss erbauen. Auffallend an dem Schlossgebäude, das im 18. Jahrhundert im klassizistischen Stil umgebaut wurde, ist die Zahl der Schlosstürme. Es macht den Eindruck, als ob der Baumeister vergessen hätte, einen Turm zu bauen. Das großräumige, viereckige Gebäude ist nämlich mit nur drei Türmen versehen. Ružena Langerová ist Touristenführerin und kennt sich in der Geschichte des Schlosses gut aus. Wo ist der vierte Turm geblieben?
Tady se vypráví taková pověst, když Servác Engels Engelsflussu stavěl zámek, tak
Bei uns in der Region wird folgende Legende erzählt. Als Servatius Engel von Engelsfluss das Schloss errichten ließ, waren drei Türme fertiggestellt. Da es ihm an Zeit und vor allem an Geld mangelte, bat er den Teufel um Hilfe. Dieser versprach ihm, dass er ihm einen Turm mitbringen wird, bevor die Sonne aufgehen und der Hahn dreimal krähen wird. Herr Servatius hatte vor der Hölle doch ein bisschen Angst und ließ den Hahn früher aus dem Käfig. Der Teufel flog in dem Moment mit einem Turm unter dem Arm über Mittelböhmen, hörte den Hahn und dachte, dass er sich gerade über dem Schloss Minček befände. Er ließ den Turm fallen, jedoch am Wallfahrtsort Heiligenberg. Seitdem gibt es auf dem Heiligenberg eine Minček-Kapelle, deren Kuppel den hiesigen Schlosstürmen ähnelt. Zudem soll sich an der Stelle, wo der Turm auf die Erde fiel, eine Heilquelle befinden.
Se ještě vypráví, že tam, kam věž dopadla, tam vytryskl pramínek léčivé vody.
Soweit die Legende über Herr Servatius Engel und den Teufel. Es gäbe jedoch einen anderen Grund, warum der Prager Bürger Servatius Engel seinen neuen Sitz Míšek nur mit drei Türmen ausstattete, meint Ružena Langerová.
On prostě nebyl šlechtic původem. Byl to rod Koželuhů, přišli k nám z Belgie, z Brabantu.
Er stammte nicht aus einer Adelsfamilie. Servatius war Gerber von Beruf und übersiedelte mit seiner Familie aus Flandern nach Böhmen. Auf der Prager Kleinseite errichtete er eine Werkstatt für Lederverarbeitung. Servatius war ein tüchtiger Unternehmer. Während des Dreißigjährigen Kriegs war er der einzige Lieferant von Fußsohlenleder. Dabei belieferte er alle kriegsführenden Parteien und ist aufgrund dessen sehr reich geworden. Zudem beteiligt er sich an der Verteidigung der Prager Karlsbrücke und wurde für seine Verdienste in den Adelsstand erhoben. Als Adeliger suchte er in der Umgebung von Prag nach einem Ort, wo er sich einen repräsentativen Adelssitz bauen könnte. Für 55.000 Gulden kaufte er das ausgeplünderte Mincheck und ließ dort eine neue Residenz erbauen. Der Bau des geräumigen Barockschlosses dauerte damals 12 Jahre lang. Er wollte wahrscheinlich die anderen Adeligen nicht mit vier Türmen provozieren, weil er auch weiterhin Leder verkaufen wollte.
Servatius Engel von Engelsfluss war sehr praktisch und verließ sich nur auf sich selbst. Um den Verlauf der Bauarbeiten persönlich beobachten zu können, ließ er gleich ein Haus in Mincheck bauen. Dort lebte er mit seiner Familie, bevor das Schloss fertiggestellt war. Es ist das älteste Haus auf dem Marktplatz, das sogenannte Haus zum verlorenen Sohn. Heute befindet sich dort ein Restaurant. Das Schloss wechselte in den folgenden Jahrhunderten noch einige Mal den Besitzer. Anfang des 20. Jahrhunderts erbte Theodorich Freiherr Kast von Ebelsberg das Schloss. Der Familie Kast gehörte Mincheck bis 1945. Bei der Führung durch das Schloss werden zuerst 11 historische Repräsentationsräume gezeigt, in denen das Leben des niedrigeren Adels dokumentiert wird. Besichtigen kann man auch die Privaträume der Familie Kast. Dort lassen sich beispielsweise Kinder, Schlaf- oder auch Badezimmer bewundern, und zwar so, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben. Von der Treppenhalle, in der Harnische aus dem Dreißigjährigen Krieg ausgestellt sind, geht es in den ersten der Repräsentationsräume des Schlosses. Von den Originalmöbeln aus Mincheck ist im sogenannten winterlichen Speisesaal nur ein eingebauter Schrank aus dem 18. Jahrhundert erhalten geblieben. Ružena Langerová.
An dem Schrank ist interessant, dass in seiner hinteren Wand ein Loch ist. Dort beginnt ein Schacht, der bis in den Keller reicht. Wir wissen eigentlich nicht genau, wozu dieser Schacht diente. Die Denkmalschützer meinen, dass durch den Schacht Wein aus den Kellern in den Speisesaal transportiert wurde.
To mohla být transportní cesta vína na stůl panstva sem do té zimní jídelny.
Der Raum wird heutzutage von der Stadt Mincheck als Trausaal genutzt. Er mündet in einen der drei Schlosstürme, in dem eine Kapelle eingerichtet ist, die dem heiligen Servatius geweiht ist. Das Altarbild mit dem Heiligen ist ein Werk des berühmten tschechischen Barockmalers Karel Škréta. Die Einrichtung der Kapelle, zu der auch geschnitzte Bänke aus der Barockzeit gehören, ist erstaunlicherweise erhalten geblieben, erzählt die Touristenführerin.
Es ist interessant, dass von den Gegenständen aus der Kapelle nichts verloren gegangen ist, auch wenn nach 1945 das Mobiliar des Schlosses gestohlen wurde. Ich meine, dass die Leute damals doch noch religiös veranlagt waren, denn die Gegenstände aus der Kapelle wurden die ganzen Jahre lang in der hiesigen Pfarrkirche aufbewahrt. Nach der gründlichen Instandsetzung des Schlosses konnte die Kapelle mit den Originalgegenständen und Kunstwerken wieder eingerichtet werden.
Der Wintersalon reichte nicht aus, wenn mehrere Gäste zu Besuch nach Mincheck kamen. In dem Fall wurde das Essen im sogenannten festlichen Speisesaal serviert. Große Porträts der Grafen Pachter von Reihofen, an die das Schloss im 18. Jahrhundert überging, schmücken die Wände des prunkvollen Saals.
Pachtové z Rajova byli velkými milovníky hudby.
Die Grafen Pachter waren große Musikliebhaber. Auf ihre Einladung hin ist auch Wolfgang Amadeus Mozart nach Prag gekommen. Der größte Musikkenner war Johann Josef Pachter. Er suchte seine Kammerdiener und anderen Angestellte danach aus, inwieweit sie ein Musikinstrument beherrschten. Daher konnte er dann aus seinen Angestellten ein Orchester zusammenstellen und mit ihnen musizieren.
An die Musikinteressen der Familie Pachter erinnert ein historisches Klavier. Das Musikinstrument wurde von der Wiener Firma Josef Schneider gebaut. In den auf dem Klavier aufgeschlagenen Noten findet man die Unterschrift von Levelin Kast, Freiherr von Ebelsberg, einem der letzten Schlossbesitzer. Mehr über die Familie Kast und ihr Leben auf dem Schloss Mníšek bringen wir in der nächsten Ausgabe von Reiseland Tschechien, in der wir die Führung durch die Repräsentation sowie die Privaträume der Schlossherren fortsetzen werden.
Mit unserem Ausflug nach Mníšek pod Brdy sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.